Die Wandelwerke haben eine Mission, den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gefunden werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Heute wieder mit einem Gast im Interview. Ich begrüße ganz herzlich Sören Nussbaum. Hi.
Hi Anna, grüß dich. Freut mich, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich, dass du der Einladung hier gefolgt bist und dass wir heute ein cooles Interview machen zum Thema ISO 45001. Und ich glaube, das ist ein Thema, was ganz, ganz viele Fachkräfte für Arbeitssicherheit da draußen betrifft, vielleicht auch bewegt, vielleicht auch ärgert und vielleicht auch nervt, werden wir auch ein bisschen drüber sprechen. Ne? Du bist Auditor und Sicherheitsingenieur bei einem Energieversorger. Vielleicht kannst du zum Einstieg einmal so ein bisschen von dir erzählen. Wie bist du zum Thema Arbeitsschutz gekommen? Wie und warum bist du Sicherheitsingenieur geworden? Und warum dann auch noch Auditor?
Ja, Anna, mache ich gerne. Wie ich dazu gekommen bin, also nach dem Abi stellt man sich ja häufig die Frage, was macht man mit seinem Leben? Und ich war noch der letzte Jahrgang, der Zivildienst machen musste. Deswegen hatte ich nochmal so 9 Monate bis ein Jahr Puffer. Und dann, also es klingt jetzt doof, aber ich habe dann wirklich studieren.de und einfach geguckt, was gibt's für Studiengänge, wollte weg von zu Hause. Und dann bin ich aus irgendeinem Grund, ich kann es wirklich nicht sinnvoll belegen. Ich habe schon oft überlegt, welche intrinsische Motivation steckte dahinter. Also ich wollte irgendwas Technisches machen, was nicht Maschinenbau ist. Mhm. Ja, und dann bin ich Sicherheitsingenieur geworden. Ne? Habe ja mit dir zusammen dann in Wuppertal, darf man ja auch sagen hier im Podcast, ne? Wir haben ja quasi zusammen studiert. Also auf jeden Fall. Quasi, eigentlich zusammen. Genau. So bin ich erstmal vom Studium her Sicherheitsingenieur geworden. Genau. Und ja.
Ich glaube, das ist was schon so vielen so geht, ne? Weil mein Weg zum Sicherheitsingenieurwesen war jetzt nicht wesentlich anders als deiner. Ne? Für mich war damals klar, ich möchte gerne in Wuppertal studieren und dann bin ich tatsächlich hergegangen und habe an der Wuppertaler Website geguckt, was kann man so studieren, bin dann durchgescrollt. Ich wusste, ich will nichts mit Menschen machen im Sinne was von Sozialem, ne? Und dann bin ich auch bei diesen. Ja, weil Sicherheitsingenieur natürlich viel mit Menschen zu tun. Ich arbeite heute.
So ein bisschen mit Menschen haben wir doch zu tun, ne?
Ich wollte halt kein Lehrer werden oder Sozialpädagoge. Ja. Und dann bin ich genau beim Thema Brandschutz hängen geblieben. Und das war damals aber noch ein ausgewiesener Masterstudiengang. Und dann wusste ich, okay, ich muss erst einen Bachelor machen, Sicherheitstechnik, und dann kann ich Brandschutz studieren. Und genau so, wie du auch gerade beschrieben, bin ich ungefähr auch zur Sicherheitstechnik getroffen. Und dann haben wir uns getroffen.
Ja, das ist. Wie die Wege im Leben manchmal führen, ne? Es ist lustig. Aber guter Studiengang. Also, falls irgendwer zuhört, der noch überlegt, das zu studieren. Nee, ich habe es wirklich nicht bereut. Also ich würde es nochmal wieder machen. Ist halt auch nicht so ein Beruf, außer der Vater ist Sicherheitsingenieur, den man einfach auch so kennt, ne? Halten wir viele auch gar nicht auf dem Schirm, dass es das gibt. Also von daher ist Googlen da vielleicht schon ein guter Einstieg, wenn man nicht Feuerwehrmann ist, ne? Ich glaube, die zwei Wege gibt's, Feuerwehrmann oder Googlen. Oder Feuerwehrfrau. Also.
Auf jeden Fall. Wie bist du denn dann auch noch zum, jetzt haben wir ja schon gesagt, so Sicherheitsingenieur, damit kann man ja auch vieles machen. Ne? Auf der einen Seite geht es dann vielleicht auch in den öffentlichen Dienst, ne, als gehobener, höherer Dienst bei der Feuerwehr. Und auf der anderen Seite haben wir dann viele Unternehmen oder überbetriebliche Dienste. Wie bist du denn dann auch noch so zum Thema Audits gekommen? Auch das ist ja jetzt nicht etwas, wo jedem sein Herz verschlägt. Wie ist das bei dir gewesen?
Wie ist das gewesen? Ich bin angefangen so als, sag ich mal, klassische Sicherheitsfachkraft mit normalen, also ohne Audit-Tätigkeiten. Und das ist jetzt blöd klingt, dann habe ich einmal den Arbeitgeber noch gewechselt, bin so aus dem Abwasserentsorgungsbereich mehr in die Energieversorgung gegangen. Genau, und da war einfach der Bedarf noch nach einem Auditor da. Und ich fand das Thema schon immer spannend. Hatte mich aber bis dahin so am Rande klingt fast zu wenig, auch damit beschäftigt, aber nicht so tief. Genau, und dann habe ich irgendwann die Fortbildung erst tatsächlich zum Auditor für 14.000 als für Umweltschutzmanagement gemacht, mhm, und dann noch den Lead-Auditor für Arbeitsschutzmanagement hinterher. Genau, also auch das habe ich bis jetzt gar nicht bereut, macht total Spaß, also mache ich echt gerne. Also klingt jetzt, das ist ja auch unser Thema heute so ein bisschen, klingt nach viel Papier und viel Bürokratie, mhm, ist es am Ende des Tages natürlich auch, aber also für mich persönlich auch, also oder kann ich auch empfehlen, für alle eine große Bereicherung, sowas zu machen, wenn ihr die Chance habt, so eine Fortbildung zu machen. Man kriegt nochmal, Anna, wenn ich jetzt zu viel vom Thema abweiche, bremst mich, nee, auch, ne? Oder schneidest du raus hinterher, dann mal, also kriegt ihr nochmal tiefere Einblicke auch in Unternehmensprozesse, die man vielleicht als bei normalen Begehungen als Siefer gar nicht bekommt und so, ne? Also das ist so für Menschen, die, sag ich mal, wie ich, von sich aus sehr neugierig sind und immer alles irgendwie wissen wollen, ist das ein Traumberuf, ne? Weil du kannst überall reingucken. Es werden dir nicht viele Türen versperrt. Ja, genau. Also wie bin ich dazu gekommen? Auch ein bisschen Zufall. Ne? Ist jetzt nicht so, dass ich morgens aufgewacht bin und gesagt habe, ich will jetzt Auditor für Managementsysteme werden. Das ist auch so ein bisschen einfach, wie viele Dinge im Beruflichen so passieren, ne?
Man. Ja. Ja, jetzt hast du gerade schon so ein bisschen angesprochen, also es geht ja heute insbesondere auch nochmal so um das Thema interne Audits als zentrales Werkzeug, ne, im Rahmen der Managementsysteme, sei es ISO 14001 oder ISO 45001. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen gesagt, ja, ist immer so richtig gut, ist das Image jetzt nicht, ne? Da wird jetzt keiner sagen, yeah, morgen internes Audit. Wie würdest du das oder wie hast du das bisher auch wahrgenommen bei dir vielleicht, also in deiner Tätigkeit als Auditor? Und wie nimmst du das vielleicht auch von anderen Unternehmen wahr? Also was ist das Image, was so diese internen Audits heute haben oder vielleicht auch schon nicht mehr haben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also vorneweg, Anna, wir sind ja beide jetzt auch noch nicht, also für meine Kinder bin ich steinalt, aber eigentlich sind wir noch in der Branche relativ jung. Deswegen, ich will jetzt auch nicht, ich bin jetzt nicht der Stein der Weisen und habe schon tausende von Unternehmen gesehen, aber ein paar, gerade auch in meiner alten Tätigkeit, wo ich noch auch bei externen Kunden unterwegs war. Und es ist häufig im Betrieb natürlich, die operativen Fachkräfte, die sind für ihr Thema brennen die im Zweifel, ne, und haben da Bock drauf. Aber wenn dann einer kommt und sagt, er will nach ISO 45001, dann kommen die ersten Fragezeichen, also sagen wir nach Arbeitsschutzmanagementsystem oder Umweltschutz, ist ja wurscht, auditieren. Da ist natürlich, und ich glaube, da stimmen mir wahrscheinlich die meisten jetzt so hinzu, da ist nicht im ersten Moment nur Begeisterung da, ne, weil am Ende ist das natürlich für die Kollegen aus dem Betrieb oder welche Abteilung auch immer erstmal eine Zusatzaufgabe, die nicht unbedingt deren primäres Ziel auf den ersten Blick unterstützt. Ne? Das ist ja irgendwie Zusatzbelastung und deswegen, ich glaube, aus der Natur der Sache heraus sind die wenigsten, ich sage jetzt nicht keiner, ich glaube, einzelne Kolleginnen und Kollegen mögen das auch, aber die meisten sind dann eher auf den ersten Blick skeptisch und würden dann nicht freiwillig danach rufen. Ja, auch wenn es das vielleicht auch gibt. Genau, es ist, glaube ich, einfach in der Natur der Sache, ne? Weil du kommst dahin und möchtest Dinge von denen wissen, die für die eigentlich klar sind. Und genau, ich glaube, das ist so vielleicht der Hintergrund, warum so ein Audit jetzt bei den meisten erstmal auf den ersten Blick keine Begeisterungsstürme auslöst. Ja, so war das. Jetzt habe ich ein bisschen um die Frage herumgeschweift, ne? Oder? Passt das?
Ja. Nee, das passt schon. Ich glaube, das trifft das. Ja, so ist es tatsächlich auch so, weil am Ende des Tages fragst du ja nicht nur, man fragt ja nach Dingen, das ist schon gesagt, die für die eigentlich klar sind. Man fragt dann aber auch oft vielleicht nochmal danach, ich bin jetzt kein Auditor, ne, aber sag mal, wo habt ihr das denn aufgeschrieben? So. Und das ist natürlich etwas immer in der Situation, es kommt jemand, der will etwas von mir wissen, ne, das erinnert dann immer auch ein bisschen an Schule und Prüfung vielleicht, ne? Und ich glaube, dann schwingt das immer schon sehr, sehr oft so mit, wenn gleich die Sinnhaftigkeit dahinter durchaus ja sinnvoll ist, ne, und Sinn macht.
Ganz genau, ne? Also Schule und ich glaube vielleicht auch ein bisschen Angst vor dem Ergebnis bei manchen, ne? Gerade wenn man vielleicht nicht so regelmäßig auditiert wird oder wurde, ne? Wenn das so einzelne Situationen sind, dann auch ein bisschen Angst. Was steht dann hinterher drin? Ich habe hier alles Käse gemacht oder sowas, ne? Genau. Also deswegen und da auch, du musst halt, also jetzt meine persönliche Erkenntnis, du musst die Leute auch wirklich vorher auch persönlich nicht einfach eine Mail schicken, einmal mindestens einmal anrufen und die Leute schon mal abholen, ne, und denen das erklären. Mhm. Insbesondere, und das ist glaube ich ganz wichtig, dass da nicht eine Person, ne, ich bewerte nicht Anna als Person bei dem Audit, sondern dass da immer die Organisation, immer die Prozesse, das ganze Managementsystem im Fokus steht. Ne? Wir wollen ja, dass das Unternehmen, jetzt will ich nicht ins Phrasenschwein schmeißen, aber dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess, den kennt man ja oder hört man öfter mal, aber das ist ja, den muss man ja wirklich ins Leben versuchen zu rufen, so, ne? Das soll ja nicht nur ein geschriebenes Wort bleiben. Und da ist das, glaube ich, ganz wichtig, dass man das den Leuten vorher einmal erklärt und denen auch schon so ein bisschen diese Sorge nimmt, ne? Wir bewerten dann nicht deine Arbeit, auch wenn am Ende natürlich einzelne Personen da in der Verantwortung sein können, wenn da hinterher Korrekturmaßnahmen bei rauskommen. Aber am Ende des Tages müssen wir halt gucken, wir bewerten da immer das ganze Managementsystem, ne, ganze Prozesse. Und das liegt nicht dann an dir, Anna, sondern wenn, dann hat das Unternehmen irgendwie was falsch gemacht oder was heißt falsch oder hat da noch Herausforderungen, ne, muss noch was optimieren, ja. Und ich glaube, wenn man die Leute da frühzeitig und gut schon mit einbindet, dann hat man schon viel gewonnen, ne? Dann gehen die schon ganz anders in so einen Vormittag oder Tag rein, ne?
Kann man damit, würdest du sagen, damit kriegt man auch so das Imageproblem vielleicht von internen Audits in den Griff?
Also man kann es probieren, jedenfalls, ne? Also genau, ob man es jetzt grundsätzlich das Imageproblem in den Griff kriegt, Stück weit vielleicht ja, aber immer so ein bisschen auch lokal begrenzt, ne? Ich glaube ganz nicht, aber fürs Unternehmen, für da, wo du auditierst, kann man es auf jeden Fall, glaube ich, lösen, weil wenn die Leute dann einmal oder mehrfach so ein Audit durchlaufen haben, dann werden die auch in der Regel deutlich entspannter. Und wenn die darauf sehen, der Auditor ist kein menschenfressendes Monster, sondern eigentlich ein konstruktives, nettes, ja, wie sagt man das? Es soll ja auch nicht zu nett sein, aber ne, man weiß nicht, so auf Deutsch. Ja. Also dann, ja, ich glaube, das generelle Image werden wir nicht ändern, ne? So kurzfristig, aber so fürs Unternehmen kann man das schon hinkriegen, denke ich.
Ich würde, weil ich glaube, das Image ist auf der einen Seite, hat das natürlich was mit den Personen zu tun, die dann natürlich auch ein Audit durchführen, ne? Das ist jetzt gerade schon mal auch gesagt, ne? Je nachdem, wie ich da reingehe, wie gut ich das erkläre, ne? Wie man auch dann eine Organisation und Abteilung durch diesen Auditprozess durchführt. Und auf der anderen Seite muss man ja sagen, die wenigsten Unternehmen machen in ihrem Unternehmen auch Werbung für interne Audits. Also Werbung im Sinne von Image, ne? Weil so ein internes Audit macht ja vielleicht dann Spaß oder Freude, wenn man weiß, ey, da steckt für uns als Abteilung wirklich Potenzial und Verbesserung drin. Aber wie viel, ich sag mal, Marketing, sprechen wir mal von Testimonials, habe ich denn über intern durchgeführte Audits, wo man dann sagt, ey, guck mal, wir haben das interne Audit gemacht hier und das hat das für uns gebracht oder mit sich gebracht, ne? Da haben wir uns verbessert. Und ich glaube, das ist natürlich etwas klar, da baut sich jetzt, das wird jetzt intern nicht zu dem riesigen Thema gemacht oft, ne? Aber ich glaube schon, dass da auch ein bisschen Potenzial rumsteckt, wenn man sagt, Mensch, wie sprechen wir denn auch oder wie machen wir denn auch Werbung für unser internes Auditierungssystem, ne? Wie gut das eigentlich ist und was wir damit bewirken können, was wir damit verbessern können und wie gut es auch vielleicht auf die Abteilung sich nachher auswirkt.
Auf jeden Fall, ja. Kann ich nur zustimmen, Anna. und vielleicht nochmal, das glaube ich, habe ich eben noch vergessen, dass ich spreche jetzt auch immer über interne Audits, ne? Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig an der Stelle. Ich glaube, wenn ein externer, ein Zertifizierungsunternehmen zu dir kommt, dann ist immer noch ein bisschen mehr Sorge, ne? Dann ist immer noch ein bisschen mehr, oh Mann, und das geht wirklich mehr in Richtung Kontrolle, ne? Und da sind ja auch am Ende, die sind ja noch strenger von der DAX oder von den Zertifizierungsgesellschaften an Vorgaben gehalten, ne? Ich glaube, das sollte man jetzt mal ausklammern, aber bei internen Audits, da hat man ja auch viel mehr Spielraum und viel mehr Potenzial, da irgendwie was besser zu machen. Ne? Genau, deswegen da nochmal als Hintergrund. So, ich glaube, für externe Audits ist dieses Image-Problem noch ein Stück auf einer anderen Ebene. So, das gegenüber, ja.
Und da hat man es, glaube ich, auch natürlich weniger in der Hand, ne? Weil natürlich kann man sich in gewisser Art und Weise seinen Auditor in Teilen mit aussuchen, aber in Teilen auch einfach nicht. Ne? Ja, insbesondere dann natürlich als Führungskraft vor Ort.
Klar, kann man sich nicht aussuchen. Macht ja auch Sinn, dass man sich den nicht komplett verändern kann, weil am Ende soll ja nicht der Wohlfühlauditor sein, der da alles durchwinkt, ne? Sondern man will ja auch irgendwie am Ende des Tages da gechallenged werden. Aber genau, bei internen Audits ist das ja anders. Ne? Da hat man es ja wirklich komplett selbst in der Hand. ist immer noch an die Normkapitel. Natürlich mit, ja, weil es blöd formuliert, aber man muss sich natürlich an die Normkapitel halten. Am Ende müsst ihr auch im internen Audit die auditieren, aber hast du viel mehr Flexibilität, ne?
Ja, jetzt haben wir ja, kommen wir vielleicht aus einer, vielleicht auch aus den letzten Jahren, ich sag mal, sehr Checklisten getriebenen Audits. Da kommen wir her, ne? Und das haben wir, glaube ich, auch, viele Auditoren viele Jahre gemacht und machen das vielleicht auch in Teilen heute noch, zumindest das ein oder andere Audit, was ich auch mal intern im Unternehmen mitbekommen habe. Wie schaffen wir es denn, ich sag mal, von einem Checklisten-Audit zum Audit im Dialog, wo ja vermutlich, und das ist jetzt auch eine Frage an dich, Potenzial drinsteckt, auch das interne Audit zu einem zu einem guten Prozess zu machen, der für allen Mehrwert und auch einen Wissenszuwachs und vielleicht auch einen Effizienzzuwachs mit sich bringt. Also welche Vorteile stecken da drin und wie gelingt uns vielleicht auch so der Übergang von Checklisten-Audit zum Audit im Dialog?
Ja, auch eine spannende Frage. Lässt sich auch leider wieder nicht so in einem Satz beantworten. Also erstmal vorneweg, ich bin jetzt absolut kein kompletter Hasser und Gegner von Checklisten. Ne? Also Checklisten haben komplett ihre Berechtigung und im Anschluss an Audit kann man das auch alles gerne noch mal in einer Checkliste abchecken. Ne? Das hilft einem wirklich auch, ob man Dinge vergessen hat, ne? Dass man gerade bei den Normen, die sind ja sehr, haben eine sehr starke Anforderung. Da muss man ja auch teilweise noch mal wirklich gegenchecken, hat man jetzt alles auditiert, was man auditieren musste, ne, dass man am Ende nicht vor dem externen Auditor schlecht dasteht. Ja, so ist das gar nicht gemeint. Aber wenn ich jetzt zu dir ins Audit komme, Anna, ne, und ich sage, hab meine Checkliste, dann gucke ich auf Punkt 1 und dann sehe ich Gefährdungsbeurteilung. Dann frage ich, Anna, hast du Gefährdungsbeurteilung, ist vorhanden? Ja. Dann zeigst du mir, wenn's gut läuft, noch da ein Ausschnitt oder wie auch immer, ein Screenshot aus deinem System, dann mache ich meinen Haken und dann sage ich, okay, Anna, Gesundheitsvorsorge ist vorhanden. Ja, wir machen Rückenfit-Kurse. Okay, so, ne? Kann man natürlich so machen. Ist ja, sag ich mal, von der Norm her noch nicht mal falsch. Am Ende hast du dein Protokoll, du hast die Punkte abgehakt, es steht in Ordnung dahinter. Du hast im Idealfall da keine Verbesserungspotenziale oder Abweichung. Aber dann kann man sich ja die Frage stellen, und das ist immer was ich mir bei meiner Arbeit dann häufig stelle, gerade wenn es Richtung sehr bürokratisch geht, habe ich dadurch irgendwie einen Mehrwert jetzt für dich als auditierte Person oder für mich oder fürs Unternehmen oder für irgendwen geschaffen? Oder habe ich einfach nur Dinge, von denen ich eigentlich, gerade bei internen Audits, bin ich ja in meiner eigenen Firma, in meinem eigenen Betrieb, da habe ich ja schon eine Vorahnung, was für Dinge es gibt oder weiß das auch einfach schon? Oder habe ich einfach nur noch mal Dinge abgefragt, von denen ich auch einfach zu Hause schon hätte meine Haken setzen können und das Ding unterschreiben können? Ne? Also hat das wirklich dann einen Mehrwert gebracht? Und da bin ich der Meinung, dass es nicht so wäre, Anna, ne? Weil du hättest nichts davon gelernt, ne? Ich hätte nichts davon gelernt und das Unternehmen hätte erst recht nichts davon gelernt. Ne? Deswegen ist da, und das ist so mein, ist jetzt meine persönliche Audit-Erfahrung. Ich hatte da auch echt gute Vorbilder so von Leuten, mit denen ich da zusammen auditieren darf, einfach viel, viel offener zu fragen. Und das, da braucht man natürlich ein bisschen Fingerspitzengefühl und muss so ein bisschen auch aus dem Dialog in die Norm im Kopf, im Hintergrund übertragen können. Ich glaube, da bin ich auch weit noch nicht am Ende meiner Möglichkeiten, aber man muss es einfach trainieren und dann einfach in einem Gespräch oder wie du gesagt hast, im Dialog rauszufinden und am Ende, dass man trotzdem diese Punkte auf der Checkliste abhaken kann. Ne? Also zum Beispiel nicht, Anna, hast du diese Gefährdungsbeurteilung für deine Bohrmaschine, sondern einfach mal zu fragen, Anna, was sind so deine drei Hauptgefährdungen hier bei deiner Arbeit täglich vor Ort? Und dann könntest du mir schon irgendwas sagen. Ne? Würdest du sagen, ja, ist schon gefährlich, irgendwie mit der Bohrmaschine oder so zu bohren. Ne? Und dann kann man darauf aufpassen, ist das denn wirklich gefährlich? Was macht ihr in so einen Schutzmaßnahmen? Habt ihr das mal beurteilt? Ja, und wenn man so in den Dialog kommt, du kommst ja ganz anders rein, ne? Du nimmst ja auch, wir haben am Anfang über eventuelle Sorgen und Ängste vor so einem Audit gesprochen, das nimmst du ja damit auch nochmal, ne? Dann können die Leute, meiner Erfahrung nach, nur wenn du denen sagst, was sind deine drei Hauptgefährdungen, oder das kannst du im Umweltschutz genauso machen, ne? Was sind denn hier eure hauptrelevanten Dinge im Umweltschutz, ne? Wo gefährdet ihr eventuell die Umwelt oder wo müsst ihr besonders vorsichtig sein, ne? Dann kommen die Leute ganz anders ins Gespräch. Du hast trotzdem am Ende deine Normpunkte, wenn du es gut fragst, abgehandelt. Und so, dann erkennst du ja auch viel eher, stimmt irgendwas in dem Prozess nicht, ne? Wenn dann die Person sagt, ja, es ist schon gefährlich, aber die Gefährdungsbeurteilung, da haben wir eigentlich noch nie so richtig was dran gemacht, weil die ist ja schon immer da, ne? Das wäre eine theoretische Antwort jetzt, ne? Und dann könnte man ja nachfragen, ach so, wieso ist denn die immer da? Guckt die Daten regelmäßig rein, so, ja, vielleicht mein Chef einmal im Jahr und so, dann erkennt man ja erst, ob diese Prozesse einfach nur da sind, um dieses Papier zu erzeugen, oder ob da auch wirklich was beim Mitarbeiter ankommt am Ende, ne? Dass der sich da mit einbringen kann, wie das ja eigentlich gewünscht ist, ne? Genau, jetzt ein Beispiel kann man, glaube ich, auf diverse Punkte übertragen, so, ne? Ich glaube, und ich bin mir sehr sicher, dass man so viel tiefer in die Dinge reingucken kann und vielleicht auch wirklich mal noch eine Verbesserung findet, ne? So, Arbeitsschutz ist ja nicht letztes Jahr erfunden worden, dass es da noch überall tausende von Hebeln gibt, aber so manchmal muss man halt ein bisschen tiefer rein und dann findet man doch noch was man besser machen kann, ne? Und ich glaube, dafür ist es ganz wichtig, dass man da nicht nur seine Häkchen auf die Checkliste setzt, um jetzt den Bogen wieder zu der Ursprungsfrage zurückzuschließen. Ja, so meine Erfahrung.
Ja, und man baut das natürlich auch damit, so wie du die Fragen, die Fragenkaskade jetzt beschrieben hast, baut man das natürlich auch stückweise auf, ne? Man fängt mit ein paar vielleicht auch leichten Dingen an, schafft einen leichten Einstieg, ne? Und schafft eine Herleitung, wie sie ja fachlich, inhaltlich auch sinnvoll ist. Und nicht nur Dokumentenabfrage, sondern zu sagen, Mensch, wo habt ihr denn hier einfach Gefährdung, ne? Ich glaube, da schafft man auch einen viel, viel leichteren und annehmbaren Einstieg für denjenigen, der da am Ende des Tages auditiert wird. Und unter Umständen ist das ja nicht nur die Führungskraft, die dann auch befragt wird, sondern einfach der Mitarbeiter vor Ort, der, sag mal, selten oder vielleicht auch noch nie so eine Frage gestellt bekommen hat, ne? Wo dann direkt mal die Angst und Panik aufkommt, jetzt auch was Falsches zu sagen.
Ganz genau. Oder Gefährdungsbeurteilung würden wahrscheinlich die meisten noch direkt verstehen, aber wenn du dann einfach nur fragst, habt ihr eine Wirksamkeitskontrolle durchgeführt oder sowas, ne? Da kann es ja schon sein, ne? Also ich erinnere mich damals bei uns im Studium, wir hatten ja eine ganze Ausarbeitung zum Thema Wirksamkeitskontrolle, wie kann man das alles machen, und das kann ja nicht jeder, der auditiert ist im Betrieb, sofort wissen, was damit gemeint ist, und, ne? Da muss man schon ein bisschen anders eigentlich ranführen, wenn man da sinnvolle Ergebnisse haben möchte.
Ja. Ich würde sagen, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, geht hier auch so ein bisschen Zeit auf das Thema psychologische Sicherheit ein. Das ist ja jetzt, psychologische Sicherheit ist ja auch so ein Thema, was, sag mal, in nicht nur für das Thema gute Audits eine Rolle spielt, ne? Das heißt, wie schaffe ich auch eine Atmosphäre einfach, wo ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch Führungskräfte gut mitnehmen kann, wie ich gute Gespräche führen kann, wie ich auch eine Offenheit schaffe, ne? Dass auch mal die Knackpunkte zur Verbesserung auch wirklich herauskommen. Wie ist das in deiner Erfahrung? Wie kann man einfach so ein Klima schaffen, wo auch genau diese Atmosphäre, ein gemeinsames Schauen, und zwar ein offenes und transparentes Schauen auf Prozesse, zum gemeinsamen Erarbeiten dann von Verbesserungen. Du bist ja auch ein Teil des Unternehmens. Das heißt, dir geht es ja gar nicht darum, oder dir geht es ja auch darum, gemeinsam mit der Abteilung einfach diese Prozesse zu verbessern. Wie schafft man so ein Klima, dass man gemeinsam quasi nach vorne blickt, in die gleiche Richtung, und nicht das Gefühl quasi erzeugt, jetzt kommt da der Sören, der auditiert uns jetzt wieder, und dann haben wir wieder ein Jahr Ruhe vor dem.
Ja, jetzt kommt da der Sören. Klingt erstmal, also ich finde schon, mein Name klingt erstmal nicht so abschreckend, oder? Wenn das klingt, da kommt da der Sören, nee, das klingt erstmal.
So. Kommt doch okay. Noch mit deinem Namen.
Lass den mal kommen. Aber. Nee, ist ja, ich sag mal, das ganze Thema psychologische Sicherheit, ich glaube aktuell gerade auch so in unserer Bubble, Anna, auch so ein Trendthema im Moment, ne? Das glaube ich auch zu Recht sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, und das kann natürlich auch einen Auditor alleine irgendwie gar nicht großartig lösen, weil das ja viel zu komplex ist, ne? Das betrifft ja am Ende die komplette Unternehmensstruktur, ne? Und alle, die da arbeiten sind. Nichtsdestotrotz, und ich glaube, das haben wir ein Stück weit auch schon am Anfang eingehend so beantwortet, Anna, kann man natürlich auch im Audit noch seinen Beitrag zu leisten, dass da so psychologische Sicherheit im Raum vorherrscht. Also das bedeutet ja am Ende des Tages, dass die Leute keine Angst haben, Dinge zu äußern, die vielleicht hinterher negativ auf sie zurückfallen. So, ne, kann man es ja vielleicht übersetzen für Leute, die noch nicht so viel mit psychologischer Sicherheit zu tun haben. Ich bin jetzt auch kein Arbeitspsychologe, aber das ist das, was ich so darunter verstehe, dass die Leute, und das hatte ich ja eingangs erwähnt, dass du die ausführlich abholst, ja, dass du denen wirklich erklärst, ihr werdet hier nicht bewertet als Person, ne? Es wird, und das darf halt im Nachhinein auch nicht passieren, es darf, weil dann hast du dein ganzes Vertrauen, ich glaube auch den ganzen Vertrauen, diesen Auditprozess verloren, wenn dann einzelne Personen dadurch irgendwelche Repression oder irgendwie Ärger bekommen. Ne? Das soll oder das darf auf gar keinen Fall passieren, ne? Weil sonst hast du das Thema psychologische Sicherheit ja komplett mit einem Tritt wieder raus aus deiner Runde. Ne? Also es muss wirklich von vornherein klar gemacht werden, dass es um Prozesse geht, um Managementsysteme, um das Unternehmen und dass wir besser werden wollen. Ja, wie du es eigentlich gesagt hast, ne, den Weg nach vorne zu beschreiben. Und dafür vielleicht auch einfach am Anfang des Audits, auch wenn die Zeit manchmal knapp ist, einfach nochmal 5 Minuten mehr nehmen. Ne? Vielleicht nochmal mit denen das so besprechen, worum es geht. Das ist wirklich gut investierte Zeit. Und dann im Gespräch ist natürlich sehr personenabhängig, ne? Aber aktiv zuhören, wertschätzend, ne? Also so die Dinge, die man auch in der klassischen Auditorenschulung für Audits jetzt unabhängig von der Norm, ich glaube die 19.011 müsste das sein, steht ja, was da alles drin steht, ne? Du musst auf den Menschen eingehen. Also da sind wir, also du hast ja am Anfang gesagt, du wolltest nichts mit Menschen studieren, aber also da sind wir sehr nah am Menschen, ne? Da musst du ja wirklich wirklich sehr viel Fingerspitzengefühl haben und dann einfach genau wertschätzend sein, die Antworten von denen noch akzeptieren, nicht voreingenommen da reingehen. Ich will das jetzt nicht alles wieder runterbeten, was man da machen kann. Da muss ja auch zur Situation passen. Dennoch natürlich muss man auch ein gewisses Maß an Strenge, nenne ich es jetzt mal, beibehalten. Man kann ja nicht alles durchwinken. Aber für so eine generelle Atmosphäre zu schaffen, wo keiner jetzt zitternd am Tisch sitzt. Oh Gott, habe ich das, sage ich jetzt was Falsches. Ne? Genau, ich glaube, das kriegt man durch Sprechen irgendwie hin. Also man muss auf jeden Fall mit den Leuten reden, ne? Nicht dahin kommen, Gefährdungsbeurteilung, dies, das, bumm, sondern, ja.
Ja, und ich glaube, das ist zumindest etwas, was wir auch immer in unseren Trainings machen, ne? Und auch wie wir in unsere Trainings von der Haltung hereingehen. Wir gehen da auch nicht rein, und ich glaube, so betrachtet du das auch. Wir gehen da nicht rein und sagen so, wir erklären euch jetzt mal hier, wie die Welt funktioniert, ne? Wenn ihr euch zum Thema Sicherheitskultur und Safety mindset, wie ihr ab heute Arbeitssicherheit anders machen müsst, ne? Sondern reinzugehen und zu sagen, so meine Rolle ist es heute, mein Job ist es heute, ne? Man dann vielleicht euch nochmal eine Perspektive aufzuzeigen oder mal zu schauen, ne? Euch mit der Nase auch drauf zu schlupfen, wo ihr oder wir gemeinsam einfach Verbesserungen machen können. Das nimmt natürlich auch von vornherein nochmal dieses, vielleicht auch von oben herab, und ich auditiere euch jetzt hier, ne, nochmal mit heraus. Gerade bei internen Audits, wo ja alle in diesem Team ein gemeinsames Interesse daran haben, besser zu werden, ne, im Sinne des KVPs, den du ganz am Anfang genannt hast.
Anna, du kennst das auch, oder wir sind jetzt ja nicht, sag ich mal, kurz vor der Rente, ne, sondern eher noch im Arbeitsleben gesehen.
Am Anfang.
Relativ jung, und dann auditierst du, sag ich mal, einen 62-jährigen Mitarbeiter, der in dem Unternehmen schon seine Ausbildung gemacht hat, der jeden Stein da kennt, und gerade da kannst du nicht hinkommen und dem versuchen, die Welt zu erklären. Da läufst du ja komplett gegen die Wand, ne? Ist auch gar nicht Sinn der Sache, ne? Genau.
Ja. Das direkt verloren.
Ja, also dann, das fängt ja Wertschätzung an, ne? Du kannst ja dem oder der Mitarbeiterin dann nicht direkt vor den Kopf stoßen und sagen, ist alles Käse, was ihr hier seit 40 Jahren macht, ne? Das geht nicht.
Ja, das stimmt. Jetzt geht es ja dann schon natürlich auch darum, gemeinsam zu arbeiten. Wo haben wir denn Verbesserungspotenziale? Wie macht man das gut? Und vielleicht, wie macht man das auch so, dass, ich sag mal, die Beschäftigten auch eine Motivation dafür haben, das zu verbessern und es auch als etwas Positives betrachten. Jetzt könnte man vielleicht sagen, so wir beide, oder wir und generell auch viele, ich sag mal, die wir so kennen, ne, die haben vom Mindset her, sind so ausgerichtet, ist ja cool, ne, da können wir was verbessern, dann können wir das, ne, dann freuen wir uns drauf, das jetzt zu verbessern, und dann haben wir am Ende des Tages ein gutes Ergebnis für alle. Das gilt ja nicht für jeden, ne, insbesondere vielleicht auch nicht für denjenigen, der gerade auditiert wird. Wie schaffe ich es, dass wir gemeinsam aus dem Audit auch rausgehen und diese Verbesserungspotenziale zum einen gemeinsam erkennen und sagen, cool, da haben wir ja wirklich ein Potenzial, was zu verbessern, und dann aber auch die Motivation und vielleicht auch ein bisschen Begeisterung dafür haben, das jetzt anzugehen.
Ja, ist auch ein spannendes Thema. Muss man auch ein bisschen weiter ausholen, glaube ich, Anna. Ne? Also du hast jetzt insbesondere von Verbesserungspotenzialen gesprochen. Ne? Wir können ja gleich vielleicht auch mal auf positive Aspekte in so einem Audit eingehen.
Ja, gerne. Ja.
Find ich auch total wichtig. Aber wenn wir jetzt bei den Verbesserungspotenzialen bleiben, ich glaube, das fängt schon in der Situation im Audit an. Ne? Dass wenn du als Auditor merkst, da ist irgendwas und das ist wirklich so, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, das ist alles okay, da müsste man vielleicht nochmal ran, dass du wirklich auch im Audit A, das schon klar benennst, ne, und sagst so, da seid ihr jetzt mit der Norm oder mit unseren internen Richtlinien eigentlich nicht zu 100% konform, da müssten wir nochmal ran, aber den dann im Audit auch direkt und das vielleicht auch in einem gemeinschaftlichen Gespräch, ne, nicht wieder als belehrender Meister, sondern vielleicht, wenn möglich, mit den auditierten Personen und die dazu bereit sind, auch eine vor Ort schon Lösung zu entwickeln. Das ist ja gar nicht meine Aufgabe als Auditor, die Maßnahmen alle konkret vorzuschlagen, ne, sondern das soll ja aus der Führungsverantwortung herauskommen. Ne? Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass man da nicht wieder in diese vor 30 Jahren Rolle, hätte ich fast gesagt, verfällt, dass der Arbeitsschützer die ganzen Maßnahmen direkt vorgibt, ne? Sondern das soll ja ein Miteinander sein, eher aus einer beratenden Funktion heraus. Wobei auch das ja einem externen Auditor, der darf ja an sich noch nicht mal beraten, ne? Der muss ja nur den bestehenden Prozess erstmal bewerten, ja? Also das wirklich klar machen, dass man da gemeinschaftlich, und ich glaube, dann hat man schon viel gewonnen, ne? Dass man da nicht wieder eine klare Vorgabe macht, sondern mit denen zusammen bespricht, wie könnte eine Korrektiermaßnahme, wie könnte eine Verbesserung aussehen. Und ich glaube, wenn du das gemacht hast, dann hast du die Leute in der Regel schon mit im Boot. Und wenn die das verstanden haben, warum die das machen, ne? Also das Schlimmste, sage ich jetzt nicht, dass das nie vorkommt, ne? Ich bin ja auch nicht hier der Allheilmeister, aber ist ja, wenn die Dinge einfach nur machen, um irgendein Papier zu befriedigen, so, ne? Dann macht man das, weil man denkt, man hat den oder damit man hinterher keinen unnötigen Ärger damit hat. Das ist ja auch soweit okay. Aber viel besser ist es ja, wenn alle zusammen erkennen, okay, wir machen das und das hat einen Sinn. Ne? Das hat irgendwie einen Mehrwert. Und dann, und ich komme jetzt aus einer Historie beruflich gesehen von Flächenunternehmen, ne? Da, wo du quasi nicht einen zentralen Standort hast, sondern deutschlandweit, sage ich mal, verstreute Betriebsstellen, Bürostandorte etc., Arbeitsstellen, dann da auch quasi dieses Potenzial zu erkennen und auch zu sehen, okay, das könnte ja vielleicht auch noch anderen Betrieben in unserem Konzern oder so helfen. Ne? Also da dann auch schon den Weitblick zu haben. Ich glaube, wenn das alles in diesem Audit schon so vermittelt und besprochen wird, dann ist die Motivation auch da eine ganz andere. Ne? Wenn man da nicht nur wirklich das Papier befriedigt, sondern vielleicht auch eine sinnvolle Verbesserung identifiziert und jetzt fehlt mir, glaube ich, das richtige Wort, Anna, sorry dafür, aber ist es deutlich geworden?
Ich sagen, ja, doch, auf jeden Fall. Okay, und gut. Du hast es eben schon aufgegriffen, hast gesagt, und da würde ich jetzt einfach den Ball nochmal aufnehmen, welchen Einfluss haben denn dann auch einfach positive Aspekte?
Ja, genau, auch das ist ja auch klassische Auditorenschule, positive Aspekte zu sehen in so einem Audit, ja, für die Leute, die du auditierst, sind ja diese positiven Aspekte deren Daily Business so, ne? Das nehmen die gar nicht mehr in der Regel so wahr, dass das jetzt sowas super Positives ist. Aber du als Auditor, der andere Abteilungen sieht, der das ganze Unternehmen sozusagen vor Augen hat, der hat ja nochmal einen anderen Blick darauf und der kann ja auch dann nochmal erkennen, oh, das macht dir aber wirklich deutlich besser als, also nicht jetzt direkt im besseren Vergleich, aber das macht dir sehr gut. Ja, und das könnt ihr doch auch mal, das können wir doch mal mit aufschreiben hier, ne? Also nicht diese positiven Aspekte dann zu sehen und zu sagen, ja, Haken dran, Gefährdungsbeurteilung, sondern wenn da wirklich Dinge besser laufen, als Best Practices so durchgehen können, dann die wirklich zu benennen, den Leuten das auch vor Ort zu sagen, das auch aktiv aufzuschreiben, dass es auch mit im Bericht steht, weil es ist ja absolut okay, wenn am Ende da zwei Verbesserungen stehen, aber 10 positive Aspekte oder so in so einem Bericht. Ne? Das ist ja absolut gar kein Problem aus meiner Sicht. Warum soll man nicht viele positive Dinge da aufschreiben? Und ich glaube, du kennst es wahrscheinlich von deinen Kindern, Anna, ich kenne es von meinen. Wenn die was Gutes machen und ich da einfach drüber wegsehe, so, dann ist das halb so viel wert. Aber wenn du die lobst, so, dann steigerst du ja, und das sind ja Menschen, Erwachsene, meines Wissens nach, nicht anders als Kinder, wenn du die für gute Sachen, und ich glaube, im Alter wird das halt weniger, als Kind wirst du noch relativ häufig gelobt, aber gerade im Berufsalltag wird vieles als selbstverständlich angesehen, aber wenn du da einfach nochmal lobst, das auch wirklich in den Bericht mit reinschreibst, und dann steht da ja drin, Abteilung Y oder Person Dings hat dieses Best Practice gemacht, da steigerst du ja die Motivation der Mitarbeitenden ungemein. Ja, weil du einfach, dann sehen die, okay, ich mache das hier nicht nur, um Papier zu befriedigen, dann sind wir wieder beim Thema von eben, sondern das sehen wirklich Leute, dass ich hier was Gutes mache und damit gutem Beispiel vorangehe. Ne? Und dann muss man halt gucken, aufschreiben ist ja eine Sache, Und wenn das wirklich Sachen sind, die auch anderen Abteilungen wieder weiterhelfen, das dann auch nochmal zu kommunizieren. Ne? Ich glaube, das ist auch die große Kunst und vielleicht auch das Schwerste dann daran noch, ne? Diese Punkte auf einem sinnvollen Kommunikationsweg auch in andere Abteilungen zu schreiben und es da vielleicht auch nochmal umzusetzen, ne? Weil die waren ja im Audit nicht dabei, die sehen das vielleicht gar nicht so direkt. Ne? Also das dann auch so intern zu vermarkten, dass es irgendwie woanders auch wieder sinnstiftend eingesetzt wird. Also dann, wenn man das, und da sage ich auch nicht, dass das alles in Perfektion bei mir immer funktioniert, aber das wäre so, glaube ich, der ideale Zustand. Ne?
Ja. Wie kann man das gut gestalten? Weil das ist ja ein total wichtiger Prozess und das ist ja auch KVP. Ne? Dinge als positive Erkenntnis und Best Practice nicht nur in einer Abteilung zu lassen und dann ins Audit-Protokoll mit aufzuschreiben, ne? Sondern die einfach auch nutzbar zu machen für andere Abteilungen. Wie kann das gut gelingen? Was sind da deine Erfahrungen?
Ja, also wie gerade schon erwähnt, ich glaube, das ist dann schon so die Königsdisziplin in so einem internen Audit, das dann noch an die richtigen Stellen zu bringen. Ist, glaube ich, extrem unternehmensabhängig, ne? Wie allgemein, wie sind die Standorte? Ist es ein zentraler Standort? Ich behaupte einfach mal, das würde Dinge deutlich einfacher machen. Sind es dezentrale Standorte? Muss man halt gucken. Da hat, glaube ich, jedes Unternehmen so seine eigene Kommunikationswege. Also das kann über Expertenkreise irgendwie unter den Führungskräften laufen. Das kann aber auch über verschiedene Fachkräfte von Arbeitssicherheit erstmal laufen. Dann haben Unternehmen ein Intranet, dann gibt es Sicherheitsimpulse, dann gibt es schwarze Bretter. Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen, Anna. Da muss man wirklich gucken, dass man das auf die unternehmensinterne spezifische Kommunikation abstimmt. Ja, aber gerade wenn es sinnvolle Dinge sind, dass man es in irgendeiner Form sinnvoll und adressatengerecht kommuniziert, dass es da ankommt, wo es ankommen sollte. Ne? Und natürlich kann man es auch wieder in nächste Audits und so mitnehmen. Ja, aber damit, wenn du nicht mehrere Vollzeit-Auditoren hast, die den ganzen Tag auditieren, erreichst du am Ende nicht alle. Ne? Deswegen, da musst du über deine eigene Auditiererei heraus auch irgendwie andere Kanäle finden und das zu verbreiten, finde ich ganz wichtig. Ja,
und das kann dir als Auditor wirklich gar nicht alleine gelingen, ne? Über so ein ganzes Unternehmen. Ja, gar nicht. Und es gibt ja manche Dinge, die kann dann, glaube ich, auch die entsprechenden Fachexperten oder Fachkreise, ne, die es ja auch in den verschiedenen Unternehmen gibt, auch nochmal viel, viel besser vielleicht auch nochmal aufbereiten, beurteilen, ne? Und da auch einfach zu guten, handhabbaren Best-Practice-Lösungen für die anderen Bereiche dann umsetzen. Ja, aber ich glaube, das ist schon ein Punkt, der nicht in allen Unternehmen einfach gut gehandhabt wird. Ne? Ich glaube, da gibt es ein großes Potenzial, wenn man interne Audits auch einfach gut nutzen und verwerten möchte.
Stimme ich dir komplett zu, Anna.
Ja. Okay. Ja, dann habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, ne? Wie macht man vielleicht auch ein wertschätzendes Audit, ne? Wie kriegt man das gut hin, dass man auch eine gute Atmosphäre kreiert, ne? In der auch die Knackpunkte auch wirklich herauskommen. Jetzt ist es ja so, dass oft dann das Audit irgendwie endet und dann gibt es ein Abschlussgespräch und einen Abschlussbericht und dann sind wir erstmal wieder froh, dass wir es geschafft haben. So, da beginnt ja vermutlich jetzt der wirkliche Prozess erst, dass das, was wir vielleicht uns vorgenommen haben, verbessert haben, dass das auch ja, zu einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess auch wird, ne? Sodass das nicht nur ein einmaliger Punkt ist bis zum internen Audit und dann zum externen Audit, sondern dass man das einfach mitverwendet zu einem, ja, zu einer nachhaltigen Verbesserung, die sich dann vielleicht auch auf andere Prozesse, andere Bereiche fortsetzt. Wie schafft man das, dass so ein Audit quasi oder der Sinn eines Audits, warum wir das machen, nicht mit dem Abschlussgespräch endet, sondern sich eigentlich auch darüber hinaus fortsetzt?
Die nächste spannende Frage, Anna. Lass mich kurz überlegen, wie ich es sinnvoll formuliere. Also, und ich glaube, da sind wir dann schon wieder so im klassischen Arbeitsschutzbereich und das wird auch jede SIFA aus Gefährdungsbeurteilung und so kennen. Wichtig ist halt Abschlussgespräch, gut und schön, Bericht gut und schön und dann hast du ja da in der Regel Maßnahmen drinstehen, ne? Die ja zu Verbesserungen führen sollen. Und da ist es dann wiederum ganz wichtig, da erzähle ich jetzt auch nichts Neues, aber Verantwortlichkeiten klar zu benennen, Fristen zu setzen und dann, ich glaube, das ist das aus meiner Erfahrung heraus, woran es am ehesten dann noch scheitert, muss es halt jemanden geben, der auch guckt, dass diese Verantwortlichen bis zu diesen Fristen diese Maßnahmen auch umsetzen, wenn man nachfragt, warum das nicht passiert. Ne? Und das ist dann wieder Richtung Checkliste und das ist dann wieder eher klassisch, aber da kenne ich auch keine andere sinnvolle Lösung, als da wirklich, sag ich mal, dran zu bleiben. Da muss man halt genau gucken, wie man es macht. Ich denke auch ein Stück weit unternehmensabhängig. Ich denke, viele haben irgendwie eine Softwarelösung, vielleicht sogar so ein, es gibt ja entweder die arbeitsschutzeierlegende Wollmilchsau-Software, wo man Audits mitträgt und automatisch an Verantwortung und Fristen erinnert wird. Man kann es natürlich auch über Excel-Tabellen führen oder ausdrucken. Beides nicht so meine Favoriten, weil dann hast du das Papier, das irgendwo liegt und dich nicht aktiv daran erinnert, da nochmal nachzufragen, sondern da würde ich persönlich, aber ist meine Meinung, so digitale Lösungen empfehlen. Also entweder irgendeine spezialisierte Software, es geht aber auch ganz einfach über einen Planner in Outlook oder mit den ganz normalen M365-Funktionen. Da kann man sich ja auch Erinnerungen einstellen. Wichtig ist nur, dass man es macht und wenn es aufploppt, dann auch nochmal nachzufragen, weil da auch meine Erfahrung, es wird nicht immer alles fristgerecht die Maßnahme umgesetzt, aber häufig reicht dann auch nochmal so ein kleiner friendly Reminder. Es ist ja oft gar keine böse Absicht, sondern es geht dann einfach im Arbeitsalltag unter. Ne? Und da muss man einfach gucken, dass man da das nicht untergehen lässt, sondern wirklich dranbleibt und guckt, dass die Maßnahmen umgesetzt werden. Und da würde ich sagen, helfen IT-Tools schon ungemein, wenn man nicht super organisiert ist und irgendwie täglich seinen Kalender selber durchguckt, so, ne? Weißt du, was ich meine? Ja. Also da bin ich jetzt auch nicht so der Typ für, da habe ich lieber, dass mal irgendwie was aufploppt und dann sehe ich, okay, frag mal nochmal nach, ob die da aktiv geworden sind oder nicht, ne? Weil, genau. Und dann das halt auch, geht jetzt über deine Frage hinaus, aber wichtig auch halt dokumentieren, ne? Ist abgeschlossen, wurde umgesetzt, weil sonst kommst du ja gar nicht in diesen Prozess der Wirksamkeitskontrolle, wo man hinterher nochmal nachguckt, ne? Oder kann es weiter verbreitet werden, auch vielleicht einfach ist ja maßnahmenabhängig, ne? Auch hinterher gerne mal nachfragen. Es gibt ja auch Maßnahmen, die werden umgesetzt und am Ende des Tages ist keiner so richtig damit glücklich, ne? Also da auch ganz wichtig, auch im Nachhinein nochmal zu gucken, passt die Maßnahme wirklich? Macht es Sinn, dass wir es vielleicht unternehmensweit ausrollen oder war das erstmal nur eine gute Idee? Funktioniert aber nicht, ne? Also wichtig ist da dranbleiben und genau, die Dinge nicht im Arbeitsalltag untergehen zu lassen. So formuliere ich es mal diplomatisch. Ja. Ne?
Ja. Und das ist ja auch, muss man sagen, heutzutage ja auch gar nicht so leicht, ne? Bei den Dingen, du hast es auch gesagt, ne? Man hat so viele Einflüsse, da ist man dankbar, wenn dann da nochmal was aufploppt, ne? Zu sagen, Mensch, ah ja, da muss ich mich auch noch drum kümmern. Also das ist ja, hat ja heute fast gar nichts mehr mit Organisationstalent zu tun, ne? Sondern es sind einfach so viele Systeme, Prozesse, Dinge, an denen wir arbeiten wollen. Ne? Ich glaube, da ist das einfach eine sehr, sehr gute und heute auch, ich sag mal, normaler oder guter Standardumgang, ne, wie man sowas behandeln kann und vor allem auch im Blick behalten kann. Ne? Ja. Ja, sehr schön, lieber Sören. Vielen Dank für diese Aspekte zum Thema interne Audits. Ich glaube, das, was wir jetzt besprochen haben, ne, das gilt nicht nur, oder bin mir sogar sicher, das gilt nicht nur für interne Audits, sondern das gilt auch für ganz klassische Beratertätigkeiten im Sinne der Fachkraft für Arbeitssicherheit, ne? Weil auch da machen wir normale Begehungen und haben Findings, haben aber auch positive Aspekte, ne? Und das, was du jetzt beschrieben hast, finde ich, ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Reise einmal durch gewesen, wie man auf der einen Seite, jetzt am Beispiel der Audits, ne, auch aus deiner Erfahrung heraus, wie man es gut handhaben kann. Aber ich glaube, da kann auch jede Fachkraft für Arbeitssicherheit, die keine Audits durchführt, sich hier die Aspekte mit rausnehmen und die auf die Begehung, die Vorbereitung, ASA-Sitzung, die Unfallanalyse etc. mitnehmen und für sich umsetzen.
Ja, komplett. Also geht ja auch Hand in Hand alles, ne? Ja. Also am Ende des Tages. Ja.
Ist das ein guter Leitfaden hier gewesen für, wie bringe ich das auch einfach in einen guten Prozess und vor allen Dingen so nah an die Menschen mit dran, beschäftigen die Führungskräfte, sodass alle sagen, Mensch, das ist eine gute Sache, lass uns das doch mal vielleicht auch mit ein bisschen Begeisterung hier umsetzen. Ja, Sören, vielen, vielen Dank, dass du da warst und diese tollen Punkte mit mir einmal besprochen hast für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viele tolle Audits. Ja, ich glaube, diejenigen, die Audits mit dir durchführen dürfen, sind da sehr gesegnet und es gibt, das gilt nicht für alle, glaube ich. Von daher, glaube ich, können sie sich bei euch
bestellen,
was du hier durchführst. Ja, dir weiterhin viel Erfolg und vielen, vielen Dank, dass du da warst und einfach diese Perspektive mal mitgebracht hast.
Ja, Anna, ganz lieben Dank an dich, dass ich da sein dürfte. Ich hoffe, ich habe dem einen oder anderen irgendwie vielleicht einen kleinen neuen Impuls gegeben. Und wenn nicht, seid mir nicht böse, dann ist es meine eigene Meinung. Aber ja, also total gut. Danke, dass ich hier sein durfte. Und genau. Schön. Achso, ne. Wann hören die Leute das? Nicht heute, ne?
Aber nee, nicht heute.
Dann wünsche ich keinen schönen Sonntag.
Nee. Bis bald, Sören.
Ganz lieben Dank. Anna, mach's gut.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.